Hallo, liebe Bürgerfunk-Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Jutta Langhoff. Ich werde heute mit der Literaturfreundin Nina Morsch anlässlich seines im letzten Jahr 100-jährigen Todestages über Franz Kafka, einen der bedeutendsten Schriftsteller der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, sprechen. Viel Spaß dabei wünscht Jutta Langhoff. Danke, Nina, dass du zu uns in unser Mörser Bürgerfunkstudio gekommen bist. Du hast dich, soweit ich weiß, schon in deiner Schulzeit stark für Franz Kafkas Literatur interessiert. Wer war Franz Kafka?
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, ich war schon in meiner Schulzeit Kafka-Fan, das stimmt. Vielleicht fangen wir erstmal mit so ein paar Eckdaten an für die Zuhörer. Franz Kafka ist geboren am 3. Juli 1883 in Prag, damals Österreich-Ungarn, und hat gelebt bis zum 3. Juni 1924. Dementsprechend war letztes Jahr dann das Kafka-Jahr zu seinem 100-jährigen Todestag. Er ist als Sohn von Hermann Kafka und Juli Kafka, geborene Löwi, und mit drei Schwestern aufgewachsen. Seine Muttersprache war Deutsch, wovon wir vielleicht auch profitieren, denn die sprachlichen Raffinessen von Kafka, die wären vielleicht sonst in irgendeiner Übersetzung versumpft. Aber er konnte auch Tschechisch, und da merken wir schon so ein bisschen den ersten Hinweis, dass er auch oft zerrissen war. Das war so ein Merkmal, wo man das schon gemerkt hat, dass die Identität durch diese Zweisprachigkeit so ein bisschen aufgespalten hat. Und da beginnt für mich die Faszination. Da ist jemand, der an vielen Stellen zerrissen war, und ich finde, er hat das ganz, ganz großartig in seine Literatur verpackt.
Franz Kafka war ja nun kein hauptberuflicher Literat. Was hat er denn gemacht?
Auch da war er sehr zwiegespalten. Also er hatte etwas, was er den Brotjob genannt hat. Das war so, ja, aus seinem Pflichtgefühl heraus, und weil er ja von irgendwas leben musste, hat er bei einer Versicherung gearbeitet. Ansonsten war er natürlich leidenschaftlicher Schreiber, und er hat einmal gesagt, ich bin das Schreiben. Er war wirklich dem Schreiben so zugetan, dass es für ihn teilweise eine Qual war, diesen Brotjob ausüben zu müssen, und das zeigt sich auch in vielen seiner Werke.
Soweit ich weiß, war er studierter Jurist und hat sogar einen Doktortitel gehabt.
Ja, genau. Auch da war er nicht ganz so geradlinig. Er hat mehrere Fächer anstudiert, unter anderem auch Germanistik, was wir jetzt heute vielleicht als ganz passend empfinden, da er ja so ein großer Literat geworden ist. Aber er hat sich dann letzten Endes für das Jurastudium entschieden, und Kunstgeschichte, Psychologie waren dabei, aber er ist dann beim Recht geblieben.
Oh, Nina, kannst du mal einige seiner bekannteren Werke nennen? Und für diejenigen, die noch nie was von Kafka gelesen haben, und vor allen Dingen kannst du erklären, was seine Arbeiten ausmacht und auch, warum du sie interessant findest?
Ja, also Werke, die relativ bekannt sind, das ist ja zum Beispiel die Verwandlung oder der Prozess oder viele seiner Erzählungen. Und das Schloss ist auch noch recht bekannt und von den Erzählungen sicherlich ein Hungerkünstler, denke ich. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Ich hole mal ein bisschen aus, um zu erzählen, was mich so fasziniert. Er hat zum Beispiel, daran wird es, glaube ich, recht deutlich, häufig Gerichtstermine für seinen Brotberuf wahrnehmen müssen. Und da drehte es sich um Urteile bezüglich Unfälle, die er zu beurteilen hatte für die Versicherungsgesellschaft. Da kam schon durch, dass das Thema seines Lebens sich häufig ums Urteilen drehte. Das ist auch ein häufiges Motiv seiner Bücher. Es ist in Filmen, die im Kafka-Jahr liefen, dargestellt worden, dass diese Arbeitstermine oft von ihm ins Lächerliche gezogen wurden. Und da spürt man dieses ins Lächerliche ziehen gepaart mit etwas Unheimlichem und Verurteilenden. Und diese beiden Komponenten, also sowas Expressionistisches, Düsteres, aber auch Surreales, das kommt in seinen Werken zusammen. Und das fasziniert mich. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, man läuft durch einen Dschungel und man ahnt, dass einem aus dem Verborgenen in den Büschen irgendwie 1000 Augenpaare anstarren. Und man weiß nicht, sind die jetzt neugierig, diese Monster, sind die böse oder ist der Protagonist einfach masochistisch, sadistisch oder paranoid. Da wird mit sehr viel Anmutungen gearbeitet und das mag ich sehr.
Franz Kafka war ja, soweit man das von ihm weiß, kein einfacher Mensch. Was war er denn eigentlich für ein Mensch? Welchen Einfluss hat das auf seine Arbeiten gehabt?
Heute würde man populärpsychologisch sagen, dass er einen starken, vielleicht sogar vernichtenden inneren Kritiker hatte, der auch in seinen Werken immer wieder zum Ausdruck kam. In Form von übermächtigen Gesetzesmaschinerien. Er hat seinem Vater eine wahnsinnige Autorität zugeschrieben. Das findet sich in fast allen Werken in verschiedener Form verarbeitet. Insofern hatte er einen sehr strengen Umgang mit sich selbst, aber er hatte auch einen herausragenden Humor. Also auch da wieder dieses Zwiegespaltene, wenn er schrieb, was er übrigens gerne nachts tat. aus praktischen Gründen, weil er hat in einem Durchgangszimmer geschrieben. Tagsüber hatte er seinen Brotjob. Wenn er schrieb, dann kam auch immer wieder die Prise Humor hinzu. Und er hat sich selber als bindungsunfähig eingeschätzt, hat sich selbst als sehr einsam bezeichnet. Das ist auch immer wieder in seine Werke eingeflossen, wohingegen die Biografen sagen, dass er zahlreiche intensive und schöne Freundschaften gepflegt hat. Da ist der Prager Kreis mit sehr bekannten Namen zu nennen, die heute als Philosophen und auch Schriftsteller zum Teil ebenfalls bekannt sind.
Aber diese Freundschaften sind überwiegend Männerfreundschaften gewesen. Er war ja sehr häufig verlobt und das hat immer nicht geklappt.
Genau. Er hat sich wirklich selber auch schon fast ein bisschen eingeredet, dass er nicht zur Bindung in der Lage sei und hat in dem bekannten Brief an den Vater auch seinen Vater dafür sogar verantwortlich gemacht und ihm ganz wie Freud es gefallen würde, die Verantwortung zugeschrieben, dass er nicht beziehungsfähig sei. Da sind unter anderem als Freundinnen, Partnerinnen, Verlobte Felice Bauer oder Milena Jeschenka zu nennen. Nur mit Dora Diamant hat die Beziehung gehalten und sie saß später an seinem Todesbett.
Is an endless dream. It calls to some, but not to me. No, the wanting will not weaken, but the having gives me fear. I cross his soul with silver, but the end is always near. A guilty heart is heavy, such a heart is mine. I could not sacrifice the wind for love and all its kind. We have shared a moment, but love won't conquer me. You see, the wind is always calling, so forgive me. And feel the wind blow. Love to me is a prison wall. I'm safe inside, but the wind still calls. Long plains of solitude I travel to be free. I made the wind a promise, and it's one that I must keep. A guilty heart is heavy, such a heart is mine. Could not sacrifice the wind for love and all its kind. We have shared a moment, but love won't conquer me. You see, the wind is always calling, so forgive me.
Nina, Franz Kafka hat zu seinen Lebzeiten ja wenige seiner Arbeiten selber veröffentlicht. Die meisten hat sein bester Freund Max Brod nach seinem Tode verlegen lassen, und zwar gegen Kafkas Willen angeblich.
Max Brod war der engste Vertraute von Franz Kafka, hat zu Lebzeiten schon sein großes Potenzial erkannt, da er auch selber schriftstellerisch unterwegs war und das seiner Meinung nach auch gut beurteilen konnte, hat er ja auch recht behalten. Franz Kafka hat angesichts seines schlechter werdenden Gesundheitszustands erstmalig im November 1922 seinen letzten Willen verfügt. Und zwar begann er da schon an einer Lungenerkrankung zu leiden, hat diesen letzten Willen danach auch nicht mehr entscheidend revidiert und hat er ganz exakt festgelegt, welche Bücher bleiben durften. Also so hat er das auch ausgedrückt. Und zwar nicht im Sinne eines neu gedruckt werden dürfen, sondern einfach nur im Sinne eines nicht den Menschen vorenthalten, aber bloß nicht vervielfältigen. Das hat er ganz genau festgelegt, was da verbrannt und was erhalten werden durfte. Er wollte nur bei ein, zwei Werken, dass diese auch tatsächlich weiter vervielfältigt und gedruckt werden.
Hast du eine Erklärung dafür, warum er das verfügt hat?
Also zum einen hat er starke Selbstzweifel gehabt an dem, was er geschrieben hat. Auch da war er allerdings sehr zwiegespalten, denn es gab auch Phasen in seinem Leben, wo er sich einiges zugetraut hat. Dann darf man auch nicht vergessen, dass der Faschismus und Judenhass zu dem Zeitpunkt begonnen haben, Fahrt aufzunehmen. Kafka hat die ersten Pogrome miterlebt. Man konnte eben deutlich spüren, wohin der politische Wind weht. Und Kafka hatte dafür schon sehr feine Antennen und Max Brod auch.
Es ist ja nun ein bisschen umstritten, ob Kafka selber verfügt hat, dass seine Werke nicht veröffentlicht werden. Gibt es da Informationen zu?
Max Brod hat letztlich alles veröffentlicht von Kafka, was er besaß. Auch ehemalige Partnerinnen von ihm besaßen noch Briefe und andere Werke und haben dann dazu beigetragen, dass die Fragmente auch weiter veröffentlicht wurden. Max Brod hat immer gesagt, laut einiger Biografen, dass er ein reines Gewissen mit der Gesamtveröffentlichung hatte, da er nie mit hinterm Berg gehalten hat vor Franz Kafka, dass er alles veröffentlichen würde. Und Kafka hat ihn nicht als Nachlassverwalter entlassen. Damit ist es vielleicht auch ein bisschen strittig, ob Kafka wirklich so ganz einverstanden mit der Sache gewesen ist.
Glaubst nicht zu haben, du brauchst die Zeit zur Zufriedenheit, Zeit für dich selbst und für all deine Freunde, kostbare Zeit, die es gut mit dir meint, nutze sie gut, hab einfach den Mut. Mach dir die Zeit zum Freund, der zu dir gehört, dir hilft und dich führt, der mit dir lacht und mit dir weint. Ich wünsch dir Zeit für deine Träume, lass sie in Erfüllung gehen. Wünsch dir Zeit, um all die Wunder dieser Erde zu verstehen. Und ich wünsch dir Zeit zum Lachen, so verrückte Sachen machen, nicht nur an der Uhr zu kleben. Ja, ich wünsch dir Zeit zum Leben. Nimm dir die Zeit für viele gute Gedanken, Zeit für ein Spiel, das dir die Jugend erhält. Nutze sie gut, hab einfach den Mut, mach dir die Zeit zum Freund, der zu dir gehört, dir hilft und dich führt, der mit dir lacht und mit dir weint. Ich wünsch dir Zeit für deine Träume, lass sie in Erfüllung gehen. Wünsch dir Zeit, um all die Wunder dieser Erde zu verstehen. Und ich wünsch dir Zeit zum Lachen, zum verrückte Sachen machen, nicht nur an der Uhr zu kleben. Ja, ich wünsch dir Zeit zum Leben.
Diese Initiative von Max Brod hat ja dazu beigetragen, dass Kafka später wirklich auch bekannt wurde. Wie war denn die Beziehung zu Max Brod? Du hast gesagt, er hat selber geschrieben, aber was waren das für Freunde?
Sie kannten sich aus Studienzeiten und Max Brod gehörte diesem Prager Kreis an, den ich eben kurz erwähnt habe, aus dem auch andere Schriftsteller und Philosophen hervorgegangen sind, die aber alle im Vergleich zu Franz Kafka heute ja relativ wenige Leute noch kennen. Max Brod selber gehörte leider, obwohl er selbst geschrieben hat, auch zu denen, von denen leider nichts veröffentlicht wurde, beziehungsweise wenige kleine Texte, was wohl damit zusammenhing, dass Max Brod den Krieg auch miterlebt hat und sehr, sehr viel Schlimmes dementsprechend natürlich auch gesehen hat und ihm widerfahren ist und dabei das Schreiben ja entweder auf der Strecke geblieben ist, weiß man nicht so genau, oder es eben dann qualitativ nicht ausgereicht hat oder die Themen eben leider nicht in diese Zeit passten, wie auch bei Kafka.
Kafka hat es ja nun geschafft, auch mit seinen Arbeiten populär zu bleiben bis heute. Er gilt als einer der bedeutendsten Schriftsteller der literarischen Moderne inzwischen. Wie kommt das, dass Kafka überdauern konnte und die Freunde aus seinem Kreis nicht?
Ich schätze, da haben die Kafka-Forscher und Wissenschaftler noch stichhaltigere Antworten als ich jetzt, aber ich beziehe mich mal auf die Biografen, die ich mir zu Gemüte geführt habe. Da ist ein ganz wichtiges Thema, dass Kafka den Zeitgeist vorweggenommen hat mit diesem düsteren Touch, der sich durch seine Werke zieht. Er hat die faschistischen Systeme kommen sehen. Das war etwas, was so tatsächlich nicht viele aufgeschnappt haben, diesen Zeitgeist, oder sich nicht getraut haben, dies dann auch entsprechend literarisch festzuhalten. Man darf nicht vergessen, er hat die tiefsten menschlichen Abgründe festgehalten. Und das wahrscheinlich, ohne dass er ein Mahner werden wollte. Vielleicht ist es aber wichtig, dass er es geworden ist. Also er war ein Zeitzeuge und er war ein Gefühlserklärer, finde ich, wie man sich in dieser Zeit gefühlt haben muss. Und das ist wichtig für uns alle. Und ich denke, das macht ihn populär. Und vielleicht auch, weil es so viel zu deuten gibt bei ihm. Weil man macht sich Gedanken darüber, hat er jetzt wirklich so ein geringes Selbstbewusstsein gehabt? Was war Selbstironie? Hat er kokettiert mit seinem geringen Selbstbewusstsein als Schreiber? Er ist sehr schillernd mit diesen zahlreichen Facetten. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket ist es, was ihn so interessant macht für uns immer noch. Und auch, weil man in seinem Schreiben eine Leidenschaft spürt, die viele von uns sich vielleicht auch in vielen Themengebieten einfach selbst wünschen würden.
Silent angel, go to sleep.
Jetzt ist Kafka ja dadurch, dass er letztes Jahr 100 geworden wäre, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Er hatte auch eine Menge Medienpräsenz. Wo konnte man das alles sehen?
Ja, es gab zum Beispiel eine mehrteilige Dokumentation über Kafkas gesamtes Leben im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und es gab einen Kinofilm zu Kafkas letzten Lebensmonaten und speziell gemünzt auf die Romanze mit Dora Diamant. Beides fand ich auf die ganz eigene Art beeindruckend, denn bei der Doku gefiel mir, dass auch die witzige und selbstironische Seite und die provokante Seite sehr gut zur Geltung kam, über die ich eingangs gesprochen habe. Der Kinofilm, der zeigt eher den nachdenklichen, zurückgezogenen Teil Kafkas und das sind wahrscheinlich einfach nur zwei Seiten der Medaille von dieser Persönlichkeit. Das Schreiben als Leidenschaft, die ist bei beiden sehr gut herausgestellt worden. Und dann gab es noch eine Dokumentation aus der Sicht des Hundes. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es diesen Hund von Kafka wirklich gegeben hat, aber das war eine gute Idee, um das nochmal alles zu veranschaulichen, was so im Kafka vorgegangen sein könnte. Und die Mörser Buchhandlungen bestätigten mir auch den vorab vermuteten Anstieg der Nachfrage von Kafkas Büchern und der Biografien. Also da war eine Menge Präsenz.
Nina, du hast gesagt, er ist auch in diesen Publikationen, die im letzten Jahr gelaufen sind, äußerlich verschieden dargestellt worden.
Ja, in dem Kinofilm war er wesentlich größer und in der Dokumentation eher klein gewachsen zu sehen. In der Tat war er wohl eher größer und war auch recht athletisch gebaut, hat viel Sport gemacht. Dunkle Haare soll er gehabt haben, eine etwas knarzige Stimme, die ist in der Dokumentation auch sehr gut verkörpert worden und sehr dunkle Augen. Also muss von der Optik her schon so diesem typischen Frauenschwarm der damaligen Zeit auch entsprochen haben.
Deinem auch?
Ja.
Also Kafka hätte dir auch gefallen, wenn du ihm begegnet wärst.
Ich vermute es ganz stark, ehrlich gesagt, ja.
If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't that book again because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back.
so etwas wie Einsteigerwerke von Kafka, die du unseren Hörern und Hörerinnen empfehlen kannst? Also denjenigen, die noch nichts von Kafka gelesen haben und jetzt durch die Sendung neugierig geworden sind. Was ist denn deine Lieblingsgeschichte?
Generell sprechen die Geschichten, glaube ich, Leser an, die sich für menschliche Tief- und Abgründe interessieren. Das kann man auf jeden Fall generell schon mal sagen. Meine Lieblings- und Einsteigergeschichte war aus Kafkas kürzeren Erzählungen. Damit würde ich vielleicht anfangen, damit man mal in kleinen Häppchen einen Vorgeschmack erstmal bekommt von der Les- und Schreibart. Meine Lieblingsgeschichte aus diesen Erzählungen war die Geschichte Unglücklich sein. Und da wird der Protagonist von einem, ja, man weiß nicht, was es ist, einem kleinen Geist, einem Kind heimgesucht, das offenbar nur er sieht. Aber auch das weiß man nicht so genau. Man weiß irgendwie eigentlich gar nichts. Und da ist also die Rede im Text gar nicht von diesem Titel Unglücklich sein. Also der Titel steht über dieser Heimsuchung durch diesen kleinen Geist. Obwohl es unglücklich sein heißt, muss man lachen über das, was da passiert und ist aber unter Umständen auch gleichzeitig irgendwie traurig, weil man merkt, dass dieses Kind traurig ist und gleichzeitig auch forsch dem Protagonisten gegenübertritt. Und man kommt so ein bisschen dahinter, dass dieses Kind vielleicht, wie man neudeutsch sagen würde, sein inneres Kind ist und seine Schattenanteile. Und das ist irgendwie einerseits so ein bisschen drollig und andererseits hat man den Eindruck, der Protagonist hat auch Angst, aber er möchte auch nicht, dass dieses Kind geht. Und alles in allem merkt man in diesen Erzählungen schon diese Widersprüchlichkeiten Kafkas meisterlich zusammengefasst. Des Weiteren würde ich natürlich die bekannte Verwandlung empfehlen, wo der Protagonist morgens als Käfer aufwacht. Ich glaube, da haben alle schon mal was von gehört.
Tief im Wald zwischen Moos und Farn. Lebte ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde jäh gestört, als er ein dumpfes Gurren hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört damit seinen Lebensraum. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, hatte ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Ein Band aus Asphalt breitet sich aus, fordert die Natur zum Rückzug auf. Eine Blume, die noch am Wegesrand steht, wird einfach zugetiert. Karl ist schon längst nicht mehr hier. Ein Platz für Tiere gibt's da nicht mehr. Dort, wo Karl einmal zu Hause war, waren jetzt Käfer aus Blech und Stahl. Karl, der Käfer, wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt.
Die Geschichte mit diesem Käfer, diese Verwandlung, dass er morgens wach wird, der Held seiner Geschichte und sich in einen Käfer verwandelt hat. Das ist auch die Geschichte, die mir am bekanntesten ist.
Da wird so ziemlich deutlich, wie Kafka, wenn man davon ausgeht, dass sie autobiografisch gemeint ist, zu seiner Familie stand und ihr teilweise sogar in gewisser Art und Weise einen Verrat vorgeworfen hat. Ich würde sehr, sehr gerne auch, damit das deutlich wird, was zitieren, aber da bin ich nicht ganz sicher, was da rechtlich möglich ist hier im Radio. Deswegen kann ich leider nur auf diese Art und Weise ein bisschen Werbung machen, dass sich in der Verwandlung so ziemlich alles zeigt, meiner Meinung nach, was Kafka so literarisch drauf hatte. Und das Vater- und Familienthema, wovon so oft gesprochen wird, kommt da ganz, ganz dicke zum Vorschein.
Und das, was mein Lieblingsausdruck Kafkaesk ausmacht.
Das ist für mich zumindest, ich weiß nicht, ob es das besser erklärt gibt im Duden inzwischen, diese Mischung aus dem bisschen Unheimlichen mit diesem Surrealen, aber auch dieses Absurde, was durch die Prise Humor ins Spiel kommt. Denn dieser Käfer, der da aufwacht, der vorher ein Mensch war, der hinterfragt auch gar nicht großartig, warum er jetzt ein Käfer ist. Und er ist auch ganz überdimensional. Also es ist ganz, ganz abstrus und absurd und wird dazu einer Selbstverständlichkeit vor einem recht unheimlichen Hintergrund. Und das ist für mich Kafkaesk.
Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why. Taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why.
Ja, du hast vorhin etwas gesagt über das Judentum in Prag und dass er zum Beginn der Abneigung gegen Juden, dass er das auch in seinen Werken verarbeitet hat. Kannst du dazu noch mal was Näheres sagen?
Also auch da gab es wieder Zwiespältiges in ihm. Er hat einerseits den Vater dafür verurteilt, dass der Vater das Judentum nur auf dem Papier gelebt hat. So hat er es empfunden. Und die Zeremonien leer waren und die Religiosität nichts Sinnstiftendes war. Er selber hat sich das offenbar teilweise anders gewünscht, hat aber auch nicht viel eigenständig unternommen, um das für sich zu ändern. Er hat das auch so mit der Familie mitgelebt, diese Rituale, die ihm offenbar nicht viel bedeutet haben. Erst mit einer seiner Partnerinnen ist er dann ein Anhänger des Zionismus kurzzeitig mal geworden, ist etwas intensiver geworden. Aber auch davon hat er dann relativ schnell wieder abgelassen. Und er war ja sowieso eher ein Beobachter, so hat er sich auch selbst bezeichnet. Für ihn war es, glaube ich, immer so im Leben, dass er in die Dinge, in die Beziehungen nie so richtig hundertprozentig eingetaucht ist. Also so kommt es mir jetzt persönlich auch vor, so ist mein persönlicher Eindruck. Und so war es vielleicht mit seinen Frauen, so war es mit den Freundschaften und so war es vielleicht auch mit dem Judentum, dass es immer vielleicht so eine allgemeine Lebensangst gab, dass er in die Dinge nie richtig eingetaucht ist.
Er hat jetzt seinen Vater angeklagt, dass der das Judentum nicht so richtig lebt. Aber der hatte ja auch noch eine Mutter. Wie war das denn mit der?
Da ist wohl ein größerer Glaube auch gewesen, aber letzten Endes haben sich alle in der Familie sehr dem Vater untergeordnet, was ja auch ein Motiv von Kafka ist in seinen zahlreichen Werken, dass er genau darunter gelitten hat. Und der Vater ist, glaube ich, in dieser gesamten Familie nie groß in Frage gestellt worden.
Ich hoffe, Sie haben den Kreis der Kafka-Freunde entsprechend erweitert. Hast du noch einen Tipp für unsere Hörer? Irgendwelche speziellen Bücher, Biografien?
Einsteigerwerke hatte ich ja eben schon mal angedeutet, was sich da meiner Meinung nach lohnt. Und ansonsten fährt man, glaube ich, gut, wenn man sich zum Beispiel die letzte Biografie von Rüdiger Safranski mal zu Gemüte führt. Und die Filme sind auf jeden Fall empfehlenswert, beziehungsweise Dokumentationen, von denen ich eben gesprochen habe.
Ja, die sind ja wahrscheinlich in den diversen Mediatheken zu finden noch, ne?
Ich denke ja, ich habe jetzt länger nicht geguckt, aber die sind ja, glaube ich, immer doch auch ein paar Monate noch erhältlich, ja.
Gut, Nina, vielen Dank nochmal. Das war sehr interessant.
Es war mir eine Freude.
Das war's leider wieder mal für heute. Nett, dass Sie uns zugehört haben. Bevor ich mich jetzt von Ihnen verabschiede, möchte ich noch meinen Dank an Helmut Haus für die Auswahl der Musik und die technische Unterstützung aussprechen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Jutta Langhoff. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me.